Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von F1 Insider. Diesmal unsere Weihnachtsausgabe mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Sky-Experte Ralf Schumacher. Hallo Ralf.
Hallo, danke.
Ralf, wo bist du denn
Und
eigentlich gerade? Wo treffen wir dich an?
ich bin wie immer um diese Jahreszeit in Südafrika, folge da so ein bisschen der Sonne und genieße halt die Formel 1 freie Zeit, obwohl so nach ein paar Wochen könnte es schon fast wieder weitergehen, ehrlicherweise. Dann hier in der Sonne und das ja, ist einfach wunderschön, dass ich da die Möglichkeit habe. Habe ja zudem noch ein kleines Guesthouse hier, also Schrägstrich Hotel, wo ich mich drum kümmern muss, also dass es mir nicht langweilig wird.
Hast du manchmal besondere Gäste da? Entschuldigung.
Oh, es sind immer wieder mal Gäste da, teilweise aus dem Formel-1-Umfeld, aber auch Freunde aus Europa, die kommen. Und es ist immer wieder lustig. Am Anfang, wie soll ich sagen, haben die Leute wirklich Bedenken und fragen: Ja, Afrika, wie ist denn das? Kann man da? Ist das sicher? Und was ist denn da überhaupt? Und wenn die herkommen, dann fühlen sie sich einfach besser oder genauso wie in Europa, weil Cape Town ist eigentlich mehr europäisch als alles andere, muss man sagen. Also deshalb ist hier immer das Motto: You come as a stranger and you leave as a friend. Und die meisten kommen immer wieder. Und einige haben es sogar schon inzwischen Häuser gekauft.
Cool. Macht ihr da denn auch so Safaris und sowas? Ich hatte bei Etienne, glaube ich, gesehen, dass ihr da gerade unterwegs
Ja.
wart wieder, ne?
Wir sind vorgestern wiedergekommen von einer Safari in Dornbusch, Saseka ist das, also auch eine schöne Lodge, kann man empfehlen. Und das haben wir mal 2 Tage gemacht mit Freunden, sind immer hingeflogen. War ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Und immer wieder, ich meine, klar, das sind dann, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Safaris schon gemacht, aber natürlich kommen noch Gäste dazu oder. Aber zweimal im Jahr versuchen wir es trotzdem zu machen und dann auch andere Lodges zu besuchen.
Sehr cool. So, dann kommen wir mal zur Formel 1. Die Saison ist jetzt ja schon ja, ein paar Tage rum sozusagen. Max Verstappen hat es am Ende nicht geschafft, was für deine Familie am Ende gut war, weil Michael bleibt weiter der Einzige mit 5 WM-Titeln in Folge. Ist das was ja für dich auch irgendwas bedeutet oder ist dir sowas total egal?
Dann das ist völlig egal, weil das kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Michael ist und wird immer in seiner Zeit der beste Formel-1-Fahrer bleiben, ja, und was er alles erreicht hat. Und natürlich geht die Welt weiter, natürlich kommen neue Fahrer und das ist völlig egal. Das war schon bei Hamilton egal, weil mir da oft nachgesagt wird, dass da irgendwie Neid da sei und dass Hamilton, speziell die Engländer, ja immer sagen, er hat theoretisch schon 8 Titel und wäre besser als Michael, ist ja völliger Quatsch. Jeder Fahrer, der so erfolgreich ist, wie die eben genannten und jetzt auch Max Verstappen, der hat es mehr als verdient und deshalb freut mich da jeder Erfolg.
Jetzt mal so ein bisschen rückblickend, diese Aufholjagd, die Max hingelegt hat. Wenn du das jetzt noch mal bewerten musst, er hat den Titel nicht geschafft, aber wie besonders war diese Aufholjagd und wie besonders ist er mittlerweile als Fahrer auch geworden?
Ja, also was man gesehen hat, Red Bull, Dr. Marco hat es ja angesprochen in einem Interview, wo er eigentlich die Wahrheit ausgesprochen hat, hat sich einfach zu spät entschieden, Christian Horner nach Hause zu schicken. Und dementsprechend war das Chaos so lange, bis das Auto dann auch wieder so war, dass Max gewinnen konnte. Und das hat man gesehen. Und was daraus entwickelt hat, ist eine richtige Einheit, speziell mit Mackies. Die beiden, auch natürlich mit Max, seinem Ingenieur, das ist ja unglaublich, finde ich, was die jetzt daraus gemacht haben, weil das muss man dann erstmal schaffen. Jetzt muss man sagen, Max ist sicherlich derjenige, der aus einem Auto was rausholen kann. Das hat man im Vergleich mit Tsunoda gesehen und auch Lawson. Aber trotzdem war das eine bärenstarke Teamleistung. Und das hat ihn auch verändert. Das hat ihm nochmal so ein Add-on gegeben und diesen Flair, den Michael auch hatte, dass sein Team um sich herum mit sich führen, leiten kann und vereinnahmen vor allem. Weil das ist das Wichtige, dass die vereint durchs Feuer gehen, die ganzen Leute im Team.
Ja, dass sie vor allem durchs Feuer gehen, dass das Team zusammenhält. Nun ist aber Dr. Marco, wie wir ja wissen, nun Ende des Jahres weg. Wird das irgendwelche Auswirkungen haben? Was glaubst du?
Ich glaube nicht. Ich muss ja sagen, alles im Leben hat seine Zeit. Und Dr. Marco hat für sich jetzt diesen Zeitpunkt gewählt und dafür gebührt ihm allerhöchsten Respekt aus meiner Sicht. Der hätte ja noch ein Jahr Vertrag gehabt. Deshalb dieser ganze Blödsinn. Ich habe es auch bei uns im Boxengasse, Backstage Boxengasse erwähnt, der auch da in der Bild-Zeitung steht oder wie auch immer. Also ganz ehrlich, manchmal sollte man besser recherchieren, weil das war von vornherein klar, er hätte bleiben können. Aber auch er hat gesehen, okay, wir haben die Weltmeisterschaft knapp verpasst. Und ich glaube, er war auch nicht happy mit sich. Er hat auch gesehen, was da jetzt los ist, wie das Team entwickelt und vor allem, was aus Max geworden ist. Und ich weiß, er war ja immer so an Max seiner Seite, ist dann bei Max geblieben. Und ich glaube, dass diese Position war jetzt gar nicht mehr so notwendig. Und er hat ja noch andere Dinge vor. Ich meine, er ist über die 80 drüber, ist super fit. Aber ich meine, mal gerade eben von Las Vegas nach Katar zu fliegen, das muss ich schon sagen, ist ja auch nicht für jeden lustig.
Er hat uns auch im Interview erzählt, dass er schon auch sehr stark an diesen fünften WM-Titel in Folge von Max geglaubt hat und ja auch so ein bisschen aus der Enttäuschung jetzt zurücktritt. War das wirklich eigentlich realistisch oder hat er da so ein bisschen jetzt übertrieben sozusagen?
Ich finde, dass er ein bisschen übertrieben hat, aber er ist ja Realist. Er sieht ja, was jetzt gerade passiert. Mekies hat das Team komplett neu aufgestellt und ich würde sagen, auf eine Art und Weise, wie Red Bull mal groß geworden ist, auf eine ja ganz easy Art und Weise, nur die Leute mitnehmen, gute Laune, versuchen zusammen das Beste für alle rauszuholen, ohne irgendwelche Befindlichkeiten. Und ich sag mal, dadurch, dass das Team ja so zwei Seiten hatte, so ein bisschen, da war natürlich Dr. Marco immer gefragt, die irgendwie auch zu moderieren, zusammenzuhalten. Und ich sag's nochmal, dieser Posten ist jetzt weg. Das Thema Jugend hat sich auch leicht verändert, weil man da bei Red Bull drüber anders drüber gedacht hat. Da gab es ja schon Themen mit Liam Lawson, den Dr. Marco unbedingt im Auto haben wollte, damals Horner nicht. Deshalb war er relativ schnell weg und deshalb, glaube ich, hat er seine Konsequenzen da auch gezogen. Aber er hat doch nie einen Hehl draus gemacht. Er hat immer gesagt, ich war derjenige, der mit Didi Mattis jetzt das Team quasi geformt hat. Und wir haben auf dem kurzen Dienstweg die Entscheidungen gemeinsam getroffen. Und wenn sich das irgendwann mal ändert, ist das für ihn natürlich auch nicht mehr so interessant. Das verstehe ich. In einem Board-Meeting zu sitzen mit 6, 8 Leuten, wenn man gewohnt war, die Entscheidung alleine zu treffen oder mit Didi Mateschitz in dem Fall, ist das natürlich auch eine neue Situation.
Kommen wir mal zu McLaren, zum Konstrukteursweltmeister, dann auch Fahrerweltmeister mit Lando Norris. Die haben Red Bull das Leben dann aber in der zweiten Saisonhälfte trotzdem auch ganz schön einfach gemacht, oder?
Ja, das muss man schon sagen. Also sie haben mit beiden Händen alles aufgebaut und mit dem Hintern umgeworfen teilweise, wenn sie sich umgedreht haben, wenn man es von der Baustelle kennt. Das war schon kritisch, was man da gemacht hat. Zumal sie auch ja zeitweise so ein bisschen dieses Niveau verloren hatten, das Top-Niveau des Teams. Das war ja auch so ein Thema, wo man nicht wusste auf einmal, der McLaren, der einen Rennen lang eine Sekunde schneller ist als alle anderen und im zweiten Rennen dann hinterherfährt oder Fünfter, Sechster wird. Das war schon spannend. Und ich meine, obwohl es sie ehrt, fair zu sein, keine Teamorder zu haben, ist das natürlich, wenn man so einen Gegner hat wie Max, der keine oder wenig Schwächen hat oder fast gar keine und jede Schwäche der anderen ausnutzt, dann auch noch dieses volontäre Thema in der Formel 1, also auf einmal Mercedes-Punkte wegnimmt, was ja da passiert ist. Es hat es ja immer wieder mal gedreht, zum Vorteil auch von Max, muss man sagen. Dann, glaube ich, kann man sich sowas nur schwer leisten.
Lando Norris, jetzt dann Weltmeister geworden. Wie schätzt du ihn ein? Also die Frage ist immer irgendwie doof zu stellen, weil er hat am Ende ja, ist er ja Weltmeister geworden. Wie glaubst du, wird dieser WM-Titel in einigen Jahren bewertet werden? Ist das der Anfang auch einer Ära? Wird das eher eine Eintagsfliege sein? Wie hat sich Lando Norris für dich über dieses Jahr entwickelt als Fahrer?
Also ich finde schon, dass er, wenn man überlegt, welche Probleme er zeitweise hatte, dann auch gegen Piastri, dass er eine Entwicklung hatte und auch eine sehr schöne Entwicklung. Für mich freut's, dass da ein Fahrer jetzt mal gewonnen hat, der auch zu seinen Fehlern, zu seinen Schwächen steht. Das hat ihn ja auch viel Nerven gekostet. Wir auf der medialen Seite haben es ja auch oft genug erwähnt dann und haben auch dann seine Qualifyings und die Fehler, die er gemacht hat, natürlich darauf zurückgeführt. Deshalb glaube ich, zeigt er etwas in der Formel 1, dass jemand, der eben nicht so perfekt ist, der auch seinen Schwächen steht, trotzdem Weltmeister werden kann. Würde ich sagen, dass er jemals an die Erfolge von Max, Michael oder Lewis anknüpfen kann, dann würde ich glauben, nein. Ich glaube, das kostet ihn einfach zu viel Kraft. Es gibt einfach Fahrer, die kostet das so viel Kraft. Da kommt das nicht normal oder naturell, sondern da muss man viel machen. Wie Nico Rosberg, der ja auch dann irgendwann sofort die Reißleine gezogen hat, weil er, ich meine, der hat ja jetzt bei uns im Fernsehen noch gesagt, dass er gezittert hat vom letzten Start. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja mir noch nicht passiert. Aber deshalb sage ich ja, man kann ja schon mal nervös sein oder aufgeregt, aber gezittert hätte ich es noch nicht. Und da kann man ja, was da in so einem Fahrer passiert. Ich glaube schon, dass Lando das viel Kraft gekostet hat und dass er vom Charakter. Franz Tost hat mal was Besonderes gesagt und gesagt, naja, wenn man so sieht, es gibt nicht viele Weltmeister, die oft Weltmeister geworden sind, wie Senna, Michael, Hamilton und jetzt Max. Sogar Sebastian Vettel, muss man sagen. die aber dann auch mental, glaube ich, von Natur aus das Glück hatten, dass sie einfach so die Dinge im Kopf wirklich kategorisieren konnten und sich nicht so viele Gedanken gemacht haben, oder das kam halt einfach so, um halt diese Leistung immer abzurufen.
Ralf, kannst du nachvollziehen, was Rosberg von sich behauptet hat? Wäre dir das auch passiert oder warst du eher der andere Typ wie dein Bruder oder die ganzen Jungs, die wir jetzt genannt haben?
Das, was heißt nachvollziehen? Die ist nervöse?
Naja, gut, für mich ist das so ein bisschen sissy-mäßig rübergekommen, aber das ist jetzt meine Meinung.
Also, ich weiß, würde es so Formel
1-Fahrer haben für mich ein anderes Image, als wenn sie es dann mal schaffen, ja, gleich zurückzutreten. Also, das passt irgendwie nicht zu den Asphalt-Cowboys, weißt du?
Ja gut, aber jeder ist ja, tickt ja irgendwie anders und dass Nico Rosberg, der ja früher das nicht so geäußert hätte, das heute so sagt, ist ja schon mal schön, ehrt ihn ja, und vor allen Dingen geht es uns aus, können wir jetzt drüber sprechen. Natürlich ist das auch nicht so meine Sicht der Dinge, aber ich bin auch nicht Weltmeister geworden, also Ehre wem Ehre gebührt. Nico Rosberg ist Weltmeister geworden gegen einen siebenfachen Weltmeister, das muss man erstmal schaffen. Ob das jetzt eine Krönung für Lewis Hamilton ist, ist wieder eine andere Geschichte, für wen auch immer. Aber da muss ich sagen, nein. Trotzdem, man sieht, wie er tickt, auch heute noch. Also auch bei uns in den Interviews geht es ja immer nur um Mindgames. Ich meine, er erzählt ja Dinge auch über meinen Bruder nach wie vor, der ihn angeblich nicht aufs Klo gelassen hat oder irgendwie zugepackt hat. Wo ich mir denke, ich weiß nicht, was da in dem Tee war an dem Morgen. Aber das ist natürlich schon speziell, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kenne meinen Bruder und mein Bruder war da schon einen ganz anderen Punkt an seiner Karriere und hat auch sein Ding gemacht und hat vor allem, war ihm eins wichtig, dieses Team nach vorne zu bringen. Mhm. Und letztendlich hätte Nico ja nur Gas geben müssen. Ich meine, wenn dann Monaco hinter einem über 40-Jährigen ist, dann ist das, glaube ich, Antwort genug.
Mhm. Ja, du sprichst das Alter jetzt eigentlich schon an, ein über 40-Jähriger, das ist Lewis Hamilton mittlerweile auch. Hat diese Saison ganz schön an seinem Denkmal gerüttelt?
Und nein, ja, klar, ich meine, alle hatten große Erwartungen. Ich weiß ja, dass ich im Internet einen Shitstorm hatte, als ich gesagt habe, nee, also Lewis Hamilton wird nicht um die WM fahren, Lewis Hamilton wird erstmal eine Zeit brauchen, mit Charles Leclerc überhaupt klarzukommen, und es ist ja so gekommen. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt ja auch keine Tests mehr. Also wenn der so wie wir damals noch hätte Wintertests gehabt, glaube ich, wäre das Ganze glimpflicher abgelaufen. Trotzdem, was ich so hinter den Kulissen mitbekommen habe, gibt es ein großes Problem. Er mag keine Simulatoren. Das heißt, das macht er gar nicht. Und er ist immer auf der Suche nach dem Auto, was er irgendwann mal hatte, als er das letzte Mal Weltmeister geworden ist, also nach dem Fahrgefühl. Und das zeigt mir, dass er nicht nur alt oder älter ist oder älter geworden ist, sondern auch vom Kopf her nicht mehr bereit ist, sich zu öffnen. Ich selber habe das ein paar Mal erwähnt, habe das auch durchgemacht, in anderen Klassen, auf einem anderen Niveau. Ich bin kein siebenfacher Weltmeister. Aber weiß, wie problematisch das ist. Und das wirft man ihm intern vor. Fred Vasseur hat auch jetzt zuletzt noch gesagt, er hofft, dass er im nächsten Jahr sich mehr darauf konzentriert, schnell mit dem Auto zu sein oder mit dem Paket besser zurechtzukommen. Also ich würde die Chance sehr gering sehen, es sei denn, dass diese alte Fahrstil mit dem Flat Floor und so, mit dem das agilere Auto aus irgendeinem Grund besser zu ihm passt, dann kann er damit tatsächlich nochmal schnell sein. Aber ich würde fast eher dagegen wetten und würde sagen, dass das Desaster noch größer wird, weil er jemand ist, der ein sicheres Auto braucht. Und Charles Leclerc jemand ist, der auch mit einem nervösen Auto fahren kann. Und für mich, der kürzere Radstand und all das, was nächstes Jahr kommt, glaube ich, wird eher ein kritischeres Auto.
Von dem Auto mal abgesehen, das er braucht, bei Mercedes hat man ja auch Hamilton immer nachgesagt, oder andersrum, die Ingenieure wollten das Auto da abstimmen und die Arbeit machen und er sollte die Klappe halten und fahren, so ungefähr. Das war ja die Mercedes-Philosophie. Kann der das jetzt nach so vielen Jahren überhaupt, kann man sich da noch umstellen? Und was ist anders bei Alonso, der es anscheinend kann? Was ist bei denen anders? Das frage ich mich die ganze Zeit. Er ist also noch älter, aber scheint es hinzukriegen.
Also erstmal, glaube ich, ist Fernando Alonso, der war ja ein Riesentalent. Der hatte, glaube ich, nur den Nachteil, dass er sich auch zu einer Zeit politisch immer so ein bisschen selbst im Weg gestanden ist. Und vom Auftritt her, das bin ich immer gespannt, wie Honda eben das nochmal, weil Honda und Japaner vergessen nie, aber gut, ist bleiben wir erstmal bei Hamilton. Lewis Hamilton, und das weiß man aus der Formel-3-Zeit schon, war eigentlich nie derjenige, der sich großen Setup erarbeiten konnte, der eher seinen Ingenieur und sein Umfeld brauchte, um das für ihn zu machen. Und das hat ja Toto Wolff mehr als deutlich auch oft gesagt im Fernsehen. Ihre Fahrer sind nicht da, um Setups zu machen, sondern um Auto zu fahren. Den Rest macht das Team. Und ja, gebe ich dir recht, das sieht man jetzt, klar. Das kann man nicht von heute auf morgen. Und das ist auch, glaube ich, eine Schwäche, die er dann irgendwie hat. Aber ich muss ja vorsichtig sein. Und da sieht man wieder seinen Charakter. Er wurde ja gefragt, was er davon hält, dass Leute ihn beurteilen. Und dann hat er nur gesagt, naja, also alle, die ihn beurteilen, wären gar nicht auf seinem Niveau. Die wären nie so erfolgreich gewesen wie er. Und deshalb wäre das ziemlich egal. Ist ja eine interessante Aussage. Erstmal muss man sagen, hat er grundsätzlich recht. Ja? Es gibt nicht viele siebenfache Weltmeister. Aber trotzdem, wenn ich meine eigene Performance so weit hinterher bin, dann würde ich mir manchmal, glaube ich, ja, so ein bisschen mehr Reflexion würde Ihnen nicht schaden, glaube ich, wenn man das Jahr mal so sieht.
Ja, es ist halt sehr dünn heute gerade und das ist immer schlecht. Das kommt dabei ganz klar rüber und das zeigt für mich, wie verzweifelt er ist. Und ja, für mich ist das over. Also ich glaube nicht, dass der die Kurve nochmal kriegt, aber gut, wir werden sehen.
Ich glaube, was für ihn unangenehm und ungewohnt ist, ist halt Italien. Bei Mercedes Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen, hat er so einen ganz anderen Schutz gehabt. Ein Italiener, Ferrari geht da über alles. Und wenn das Pferd nicht vorne ist, dann werden die Italiener ungeduldig, egal was man gemacht hat. Und im Übrigen, Jean Todt und Michael ging das genauso damals, bevor dann diese erfolgreiche Serie kam. Das war ja auch spitz auf Knopf, das ganze Thema. Deshalb ist das jetzt nichts Neues.
Wie bewertest du sowas, wenn jetzt Maurizio Arrivabene hinter der Ecke vorkommt und im Nachhinein auch Sebastian Vettel nochmal dafür kritisiert, dass der ja auch diese Dossiers sozusagen geschrieben haben soll an die Ingenieure, so wie Hamilton das ja nun auch gemacht haben soll? Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das ist positiv, wenn sich ein Fahrer auch so ein bisschen um die Technik kümmert, aber das kommt da ja anscheinend überhaupt nicht an.
Also gut, Marlboro Man ist ja sowieso ein Kapitel für sich. Ne? Ich meine, da muss man ganz ehrlich sagen, da hat man jemanden, ich kenne ihn ja lange, also habe ihn ja erlebt. Und er war ja der Responsible für Marketing Marlboro.
Ja.
Also der ist zur Strecke gekommen das erste Mal und war dann da als Marlboro Gesandter und wird dann auf einmal Ferrari-Teamchef. Wie sowas geht, bupp, hört sich so ein bisschen amerikanisch an, wie vom Tellerwäscher zum Milliardär, finde ich toll. Ich will ihn da gar nicht schmälern, aber deshalb finde ich, sollte man da vorsichtig sein. Es sind halt einfach andere Zeiten. Wir haben sowas früher gemacht, ich auch. Das hat man so gelernt. Das lag aber auch daran, dass natürlich die Simulation, die Programme, die ganze Computer-AI gar nicht so entwickelt war wie heute. Das heißt, wir mussten vieles übernehmen. Präzise Aussagen, dass der Ingenieur das verstanden hat und die auch in der Firma vor allem, was sie umsetzen müssen. Ob man jetzt sowas jemandem vorhalten soll, weiß ich nicht. Also eins muss man natürlich sagen, Lewis Hamilton muss jetzt nicht sich hinstellen. Ich meine, Charles Leclerc hat ja auch mit einem Augenzwinkern das kommentiert und sage, ich mache das und ich arbeite dran. Und wenn ich dann mit dem Team das Auto so habe wie wir, dann werden wir wieder erfolgreich und wir machen Ferrari wieder groß. Ist vielleicht, hätte man eine Spur weniger auftragen sollen können. Das kann man ja im Verdeckten machen. Ich glaube, grundsätzlich ist mal ein Problem, er und sein Ingenieur müssen mal gemeinsam auf Urlaub fahren, oder sein Ingenieur und er, weil da scheint auch irgendwie die Chemie nicht ganz passend zu sein. Also die verstehen sich zumindest nicht blind, so wie es bei Max Verstappen der Fall ist. Und das ist ein Riesennachteil für Lewis Hamilton.
Und ist es auch ein Riesennachteil, das hatte Martin Brundle jetzt nochmal gesagt, dass Lewis es eben auch nicht geschafft hat, seine Leute mitzunehmen. So wie Michael damals, Rory Byrne, Ross Brawn. Michael hat sich dann ja sein Team auch aufgebaut. Lewis hat das nicht getan. War das ein Fehler, dass er sich um sowas nicht gekümmert hat?
Ja, gut. Ich glaube, er hatte die Möglichkeit gar nicht. Also so wie ich das verfolgt habe, hatte Mercedes ja andere Vorstellungen als er. Und er war beleidigt und hat sich was anderes gesucht. Weil ich glaube, er wollte mindestens 2 oder 3 Jahre. Und ich meine, dass es nur ein Jahr geben sollte. Erstmal, weil Mercedes auch abwarten wollte, wie sich das entwickelt. Man darf ja nicht vergessen, dass im letzten Jahr Russell ja auch schon verdammt stark neben Lewis Hamilton war. Das heißt, also als Mercedes-Businessmodell zu sagen, ich investiere so viel Geld in einen Fahrer und es kommt der Junge und macht eigentlich schon fast einen besseren Job. So. Und dementsprechend, ich glaube, da hat er gar nicht drüber nachgedacht, sondern hat gedacht, nee, Fred Vasseur, den kenne ich aus meiner Kartzeit und dem traue ich das zu und wir kriegen das schon hin. Ich glaube, so war das und nicht mehr, nicht weniger.
Wenn du jetzt...
Ganz kurz.
Ja.
nochmal auf die Dünnhäutigkeit von Hamilton will ich zu sprechen kommen. Klar, er hat 104 Grand-Prix-Siege, glaube ich, oder 304, ist siebenmaliger Weltmeister. Aber das sind Zahlen, die sprechen für sich. Aber man muss auch mal gucken, wie viele WM-Titel hat er denn mit einem verdammt überlegenen Auto gewonnen? Und wie viele WM-Titel hat er sogar mit dem verdammt überlegenen Auto gegen Nico Rosberg einmal verloren? Also Zahlen sind das eine, aber Ralf, das kannst du anders sehen. Er ist für mich nicht in der Liga wie dein Bruder oder ein Senna oder wie jetzt ein Max Verstappen. Obwohl er mehr Rennen gewonnen hat, mehr WM-Titel. Also dieses Kriterium, das schmeiße ich jetzt einfach mal in den Raum.
Gut, das ist natürlich immer, wie soll ich sagen, also die Erfolge geben ihm recht, aber ja, die Voraussetzungen, er hat eine Ära mitgemacht, als Mercedes bei weitem den stärksten Motor hat. Er hatte Teamkollegen, bis auf Nico Rosberg, die dann irgendwann das mal, aber man muss sagen, ja, was ihn unterscheidet von Michael, von Senna und auch von Max Verstappen, er war aus meiner Sicht nicht so derart überlegen seinen Teamkollegen gegenüber. Das war er nicht, ja, und das könnte man dann sagen, aber mal ganz ehrlich, ich wäre mit seiner Bilanz sehr zufrieden. Ich hätte sie gern in jeder Hinsicht. Also von dem her, finde ich, darf man da auch nicht zu hart sein. Was mich ein bisschen enttäuscht, ist, glaube ich, der Umgang damit, auch in diesem Jahr. Das eine ist das, ja, das fast schon, wo man sagt, Mensch, man kriegt ein bisschen Mitleid mit ihm. Ja, eine Phase der Saison, wo er dann wirklich so betrübt war, wo man sagt, oh, er schmeißt jetzt jederzeit. Und dann sagt er, nee, jetzt dann doch wieder. Und dann zum Ende wieder, ich weiß gar nicht, will gar nichts mehr sagen. Ich denke nur noch an Weihnachten und der Rest ist mir egal. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ein Mann mit seinen Erfolgen, ein Mann, der so viel Geld verdient, mit solchen Zielen und vor allem, wie er selber so teilweise auch philosophiert über die Welt und was drumherum passiert, da erwarte ich mir ein bisschen mehr.
Und genau das ist jetzt das Problem für mich zum Beispiel. Wie stark ist Leclerc? Ist er so gut, dass Hamilton gar nicht so schlecht ist, aber Leclerc einfach jünger, besser und schneller? Oder wie soll man Leclerc bewerten? Das fällt mir gar nicht im Vergleich mit Hamilton sehr schwer, wie gut er wirklich ist. Was sagst du dazu?
Also ich finde, dass das, also erstmal mag ich ihn als Person unheimlich sein. Also mit Max Verstappen, die mir im Fahrerlager, die immer durchgehend grüßen und wirklich auch freundlich sind. Und also das merkt man, dass er aus einer guten Familie kommt und das freut mich. Ich finde, er hat am Anfang sehr viel Fehler gemacht, immer wieder. Und das, meine ich, macht er jetzt deutlich besser. Also er hat sich gesteigert auf jeden Fall. Aber wie gut oder schlecht, ja, ich meine, dass er den Weltmeister schlägt, den Siebenfachen, zeigt ja schon mal, dass er Weltmeisterpotenzial hat. Das ist so. Aber auch da, ob er jetzt wirklich dann so nahtlos wie Max Verstappen kämpfen kann, hallo Lilly, das muss man dann noch abwarten. Komm hier. So.
Apropos abwarten, jetzt ist die eine Saison vorbei, die eine Ära ist vorbei, nächstes Jahr kommen komplett neue Autos, komplett neue Motoren. Hast du denn schon verstanden, was Boost und Overtake und Recharge und wie das alles funktioniert?
Ja gut, das Recharge, klar, das wird ja sowieso nochmal so ein Thema. Also man hatte ja am Anfang mal vor, über alle vier Achsen nachzuladen, was man ja in anderen Klassen tut, Le Mans zum Beispiel. Aber das ist dann leider weggekommen und dementsprechend wird es jetzt nur über eine Achse, und zwar über die Hinterachse gemacht. Was zum Nachteil hat, da man ja die Kapazität fast auf nahezu 50%, ist glaube ich 48, 52 oder sowas, Motor, Batterie erhöht hat, dass man natürlich auf gewissen Rennstrecken einfach nicht genug Saft hat. Monster zum Beispiel. Und da hat man jetzt den Vorschlag, dass man eben nicht ganz so viel zuschalten darf, weil sonst natürlich, man muss sich das vorstellen, wenn auf einmal, ich glaube, es sind ja über 180 kW, noch ein bisschen mehr, die dann fehlen würden. Und wenn einem davor die Batterie im Monster ausgeht und der andere kracht da hinten rein, das wäre ja zu gefährlich. So, das heißt, es gibt einmal den normalen Batteriemodus, den man zuschalten kann. Und dann gibt es nochmal so wie in der Formel E, so ein Push-to-Pass dazu, den man dann nochmal nehmen kann, wenn man die Flügel runter hat, um zusätzlich nochmal Leistung zu generieren, um eben überholen zu können. Spannend. Ich bin mal gespannt, wie das alles funktioniert. Die Flügel, das wird ja auch nochmal viel, viel mehr, weil die Zonen sind zwar klar, aber man ist dann nicht so eingeschränkt, auch was die Distanzen betrifft dann nachher, wie weit ich weg bin. Es wird mehr Zonen geben für die Flügel. Also von dem her glaube ich schon, dass das spannender wird. Und wo ich jetzt noch gespannt bin, war das Thema Reifen. Da hatten wir doch jetzt in den letzten Rennen hatten wir mehr Limits von Pirelli. Jetzt ist man noch mal kleiner geworden mit der Auflagefläche. Jetzt kann man sagen, die Autos werden ein bisschen leichter, die Autos werden langsamer, rund 3 Sekunden, würde ich schätzen. Erstmal, aber angeblich ist der Aston Martin nicht so weit weg, aber schauen wir. Ob das wieder so ist, ob wieder Pirelli durch die Hitze wieder ein Problem hat mit den Oberflächen, weil natürlich je weniger Oberfläche, desto mehr Hitze im Reifen.
Und aber ganz grundsätzlich, also wir haben zuletzt ein Video gemacht, als die Formel 1 ihre neuen Regeln ja nochmal erklärt hat und neu benannt hat. Für uns, also wir sind während des Videos komplett durcheinander gekommen, was jetzt der Boost-Knopf machen soll, was der Overtake-Knopf machen soll, wie viel Energie jetzt wann wirklich zur Verfügung gestellt wird. Ist das für die Zuschauer nicht zu kompliziert am Ende alles und erinnert doch auch zu sehr an Formel E?
Ja, also man muss ja mal ganz ehrlich sagen, dieses ganze Reglement ist ja eigentlich nur für einen gemacht worden, und zwar für Audi. Die wollten nur unter diesen Bedingungen. Also wenn man heute die Zeit rückwärts drehen könnte, so wie ich das ja gehört habe, steht ja jetzt schon fest, dass Ende 29 spätestens der V8 zurückkommt. Nur der reine Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen, was ja am meisten Sinn macht. Es ist leichter, du hast den Sound zurück und das Ganze ist unkomplizierter und ist wieder pures Racing. Ja? So, und das Ding ist ja so komplex geworden, dass alle jetzt so viele, ich meine Milliarden nicht, aber als Formel 1 natürlich Milliardenbeträge investiert wurden, um das Ding jetzt da zu bauen, dass das ja am Anfang für uns vor allem das zu erklären, den Zuschauer zu erklären und auch der Formel 1 mit den Einblendungen wird ein Thema, aber Sustainability, wir erinnern uns an Sebastian Vettel, der das ja heute noch macht, also das Interesse bei den Zuschauern in der Welt ist ja da und dementsprechend hat man so reagiert und für Audi war es eben ganz wichtig, weil VW, Audi ja zu der Zeit gesagt haben, wir machen nur noch Elektro, ja, und dementsprechend musste ja auch diese Prozentzahl erhöht werden. Also ich glaube, es war ein Fehler und ich glaube, da sind sich alle einig, aber es ist jetzt so, wie es ist.
Du sprichst Audi an. Ihr macht ja bei Sky jede Woche den Podcast. Habt ihr das jetzt, normal hörst du den ja auch immer diesmal, hast du mit Sascha und Peter oder mit wem auch immer dieses komplizierte Boost-Dings da schon thematisiert? Und wie habt ihr das wirklich, außer dir, haben die anderen das auch verstanden? Das würde ich gerne mal wissen.
Ja, also du kannst ja diesen Boost wieder nur abrufen, wenn du in einer gewissen Phase bist, also Distanz bist. Das ist ja wie früher das DRS.
So fängt Nein, das an. Ist der Overtake.
Ja, Boost, ja. Ich nenne den Boost.
Wir haben einmal Overtake. Ich weiß. Ja, und Boost, das ist ja das Komplizierte.
Ja, ich sag, die Begriffe sind falsch, weil für mich ist ja der Boost quasi das, was extra oben drauf kommt und die Elektro-Power, die jetzt ja auch schon da Boost nennen kann. Das war das, was immer da war, was dann Mercedes sehr gut steuern konnte am Anfang, Gegensatz zu anderen. Das heißt, die Batterie auch in Monza aufladen, dass man diese extra Power hat zu richtigen Zeitpunkt, um eben nicht überholt zu werden. Das ist jetzt der klassische Boost. Ja, und der Overtake-Button, wenn du es dann so sehen möchtest, ist dann, wenn du nah genug dran bist, um nochmal das Überholen leichter zu machen. Also so kompliziert ist es ja eigentlich gar nicht. Finde ich.
Heißt das, wenn es, ja, aber ein Fahrer, der am besten damit umgehen kann, der hat doch einen Vorteil da, ne?
Der Fahrer also ist es nicht, sondern es ist die Steuerung. Da geht es rein
ja,
in die
der
Steuerung,
Fahrer muss wie doch, schnell. Ja, wer drückt denn den Boost? Das muss doch der Fahrer machen, diesen einen Knopf.
Ja, aber es geht ja erstmal darum, wann setze ich den wo ein? Das ist ja nicht so etwas, was der Fahrer, das heißt, das ist ja, wird ja festgelegt, wo auf welcher Rennstrecke habe ich in welchen Bereichen den größten Vorteil, wenn ich die Extraleistung nutze. Mal ganz unabhängig davon, ob ich überholt werde oder nicht, sondern nur, wenn ich fahre. Das wird ja errechnet oder berechnet. Und dann muss der Fahrer, kriegt der Fahrer gesagt, okay, hier musst du Lift Coast, da musst du sicherstellen, wenn du da 2 Zehntel verlierst, weil du früher vom Gas gehst, aber die Batterie auflädst, sage ich mal, reinrollst, hast du dafür da mehr Leistung und dementsprechend bist du Gesamtrundenzeit schneller. Das ist jetzt etwas, was die Teams errechnen, aber das ist ja nichts Neues. In Le Mans ist es ja mit den Hybridautos genauso. Also das aber wird ja für Audi
24 Stunden fahren.
Ja. Aber meinst du nicht, dass das ein ganz anderes Fahrgefühl für den Fahrer wird, wenn der, ich meine, du hast es jetzt schön erklärt, da muss Lift und Coast gemacht werden, da muss er den Boost drücken, weil da mehr Energie zur Verfügung ist. Das wird doch ein komplett anderes Fahren.
Das ist natürlich ein ganz anderes Fahren. Und es wird wieder für Leute, die sich im Simulator damit beschäftigen, wie Max oder wie die ganze junge Generation, wieder ein Vorteil, wenn man das kann, wenn man da offen ist. Weil ich glaube, das ist dann auch wieder für ältere Fahrer, die das nicht so gewohnt sind, ein Thema. Mhm. Dann kommt natürlich dazu, welche Marke kann das am besten? Es gibt ja da auch noch Batterietechniken und Aufladung. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, witzigerweise. Und ich glaube, das weiß ich jetzt nicht, bevor ich da einen Blödsinn erzähle, aber ein Hersteller geht einen eigenen Weg, ich meine, es war Honda, Weil da möchte ich jetzt nochmal vorsichtig sein, da müsst ihr nochmal nachlesen.
Das hat mir jemand gesagt, ich glaube, wir haben drüber geredet auch. Honda geht in der Tat einen anderen Weg, was Batterieschaltung, ich sag mal so, als alle anderen, aber keiner weiß, ob das der bessere ist. Also während Mercedes, ja. Ferrari und Audi so, ich sag mal, so ein ähnliches System haben, wie sie was schalten und so weiter, hat Honda wohl eine ganz eigene Lösung.
Genau, genau.
Und
bei Ford, das weiß ich nur, genau, Ford war wohl ja am Anfang eine Diskussion, aber was ich so gehört habe, nicht nur, was jetzt gerade boykottiert wurde, sondern auch intern, dass das eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit sein, dass Ford da einiges zu beitragen konnte, gerade die Batterieseite, dass es besser wird.
Was sagst du zu den Gerüchten?
Wäre interessant, ja.
Was sagst du zu den Gerüchten, dass jetzt Mercedes und eben Ford oder Red Bull Powertrains ein Schlupfloch gefunden haben sollen im Verbrennerbereich bei der Verdichtung des Gemischs?
Wundern würde mich das nicht. Das ist ja immer so, bei neuen Reglements finden Leute immer wieder mal eine neue Version, wie damals auch Spritzufuhr bei Ferrari und was weiß ich nicht was. Ist ja immer das die Grauzone zu finden, die dann irgendwie die FIA vergessen hat in dem Fall oder diejenigen, die das Motorreglement gemacht haben. Wird sowieso interessant, auch das Thema Aerodynamik. Da wird auch sicherlich irgendein ein oder andere mit einer verrückten Idee kommen.
Ja, meinst du, Adrian Newey kommt mit einer verrückten Idee jetzt als Teamchef von Aston Martin?
Ja gut, also ich glaube nicht, dass er ewig Teamchef bleiben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass noch jemand fehlt, der den Team noch nicht, der noch nicht arbeiten darf. Aber ich glaube, am Anfang ist das eigentlich eine ganz gute Geschichte, ihn in Person zu einem zu machen, weil natürlich am Anfang wird ja viel passieren und er ist einfach unglaublich an der Rennstrecke, die Zusammenhänge auch zu verstehen und vor allem die Autos der anderen zu lesen. Und deshalb ist es ganz gut, wenn er eh vor Ort ist, dass er das auch macht.
Zu Newey noch, aber ganz kurz, weil Ralf hat richtigerweise gesagt, es ist mehr oder weniger die Aufgabe von Ingenieuren, die Grauzone zu finden. Das ist halt Formel 1, das war schon immer so. Aber in dem Zusammenhang, Ferrari war in der roten Zone, das muss man auch klar sagen. Das war kein Grau mehr, das war rot.
Ja, logisch. Das war aber eine clevere Idee, ne? Aber gut, man hat das ja intern geklärt, Gott sei Dank, im Sinne der Formel 1 und im Sinne für Ferrari. Ist ja auch dann etwas, aber ja, man ist immer auf der Suche danach. Und ich sag mal, früher war das ja noch extremer. Ich sage nur, wie hieß er noch, der Tom Walkin Show, das war ja auch so. Jemand, der immer ans Limit und weit darüber hinaus gegangen ist. Und heute ist das natürlich gar nicht mehr möglich, weil alles kontrolliert wird. Aber trotzdem da eben diese Lücke zu finden, das ist ja genau das Interessante.
Du hast vorhin schon Fernando Alonso und Honda angesprochen. Aber wenn wir jetzt mal auf diese Kombination auch mit Aston Martin, Adrian Newey kommen, kannst du dir vorstellen, dass Fernando Alonso in seinem hohen Alter noch Chancen hat, Weltmeister zu werden, wenn die den Stein der Weisen finden?
Also so wie der im Moment fährt und auch so bei dem Überholen oder wenn der da im Weg, also ich finde ja, weil er fährt noch mit dem Auto. Bei Lewis hat man schon manchmal das Gefühl, das Auto mit ihm fährt, aber Fernando ist da noch in der Lage, sieht auch noch super relaxed aus, wenn er aus dem Auto rauskommt. Ich sage immer, früher wäre das glaube ich nicht gegangen, weil wir hatten ja noch richtige Sprintrennen über 2 Stunden. Ja. Heute fahren die raus und fahren zwischen 4, 5, 6 Sekunden teilweise langsamer über eine Runde, um die Reifen zu schonen. Das heißt, das hilft natürlich unheimlich. Und dann ist auch das Thema Erfahrung super, die Fernando Alonso hat. Und er ist immer noch super motiviert, finde ich, ne? Und man sieht ihm ja seine 45 gar nicht an, wenn ich das mit mir vergleiche. Er hat dann nicht mal graue Haare. Also von dem her, warum nicht? Ich gönn's ihm.
Ja, und du hast auch Audi angesprochen. Was erwartest du von denen im ersten Jahr? Ist das eine Möglichkeit, dass sie mit einem neuen Reglement einsteigen?
Also ich finde, dass sie dieses Jahr schon deutlich stärker geworden sind, wenn man überlegt, wo man angefangen hat. Und im Gegensatz, das muss man auch sagen, ich weiß, jetzt wird man hinwählen, der ein oder andere wird mich dafür nicht mögen, aber es geschafft haben, da mal aufzuräumen. Weil diese Saubertruppe war natürlich sehr eingeschworen. BMW ist das nicht gelungen damals und das hat natürlich dann das Resultat war klar. Und hier hatten wir jetzt den glaube ich mal, das Gefühl, dadurch, dass Binotto gekommen ist, Weekly, also dass man da schon vieles geändert hat und so ein paar alte Seilschaften, wenn man es so nennen mag, oder ein paar alte Systeme geändert hat, was auch wichtig war, glaube ich. Und das hat sich dieses Jahr schon gezeigt. Von dem her kann das durchaus sein, aber boah, das ist schon, also das jetzt so schnell zu drehen, ich halte es realistisch, dass das noch 2, 3 Jahre dauern wird.
Und wird
aber ich Audi könnte es natürlich, für uns wäre es wichtig.
Wird Audi die Geduld haben? Weil das wird natürlich dann schwierig, ne? Wenn sie nicht gleich mit vorne wegfahren, dann sind wir Medien natürlich auch immer schnell dabei zu kritisieren oder eben entsprechend einzuordnen. Ist es das, was dann so ein Vorstand hören möchte?
Gut, also Vorstände haben der Formel 1 in den seltensten Fällen gut getan, wenn man das nicht abgegeben hat an jemanden, der das versteht und denen vertraut hat. Ich meine, Mercedes war ein super Beispiel, mit Niki Lauda Toto Wolff, jetzt nur Toto Wolff, wo man gesagt hat, okay, du machst das Thema, wir stehen hinter dir, wir besorgen dir die Ressourcen, die du brauchst und du kümmerst dich nur um die Formel 1. Ich finde immer, das Problem ist bei CEOs, also A, natürlich haben die mit dem Tagesgeschäft extrem viel zu tun und Audi oder überhaupt die Automobilwirtschaft im Moment ist ja schon mal schwierig genug. Und man kann halt, das ist ein anderes System. Die Formel 1 lebt davon, dass man die richtigen Leute in der richtigen Position hat und das über Jahre hinweg und die arbeiten lässt und denen alle Möglichkeiten gibt, die sie brauchen. So war es bei Red Bull, so war es bei Ferrari mit Michael, bei Mercedes mit Toto Wolff, als sie alle da waren. Das ist etwas für Vorstände, die öfter wechseln, ja auch, muss man sagen, in einem Zyklus, die dann da rein wollen, ein Problem. Und das hat Toyota am Ende viel Geld gekostet und wenig Erfolg gebracht. Und das kann man nur hoffen, dass man bei Audi das auch versteht, bei Volkswagen und sagt, okay, das sind unsere Leute, für die haben wir uns entschieden und die lassen wir jetzt machen. Und ich glaube, alles andere wäre unrealistisch. Also ich hoffe zumindest, dass man jetzt nicht in Salzburg sitzt, wenn man das jetzt mal so sagt, weil da sitzt ja nun die Konzernspitze, glaube ich mal, mit den größten Anteilen und sagt, okay, wenn die Jungs jetzt hier nächstes Jahr nicht vorne dabei sind, machen wir das zu. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja. Viele erwarten ja auch, dass Mercedes wieder zurückkehren wird zu alter Antriebsstärke. Ist George Russell bereit für einen WM-Titel und Wie siehst du Kimi, dessen Entwicklung über das Jahr?
Also George Russell hat, wenn man das mal so sieht, dass eigentlich sein Chef ihm klar und deutlich gesagt hat, okay, ich warte jetzt mal, ob ich einen Max Verstappen kriege, weil der Beste ist und wenn nicht, dann nehme ich dich. Das ist natürlich etwas für einen Fahrer, das ist heavy. In der Situation, finde ich, hat er einen tollen Job gemacht, hat immer performt und war der Teamleader. Allerdings muss man sagen, Kimi Antonelli, den wir dann zu Recht so ein bisschen kritisiert haben, aber ja, wo man sagte, Mensch, jetzt müsste er eigentlich mal kommen. Wo ist er denn jetzt, der neue Max Verstappen? So war er ja angekündigt, angepriesen so ein bisschen. Der hat dann natürlich an Fahrt aufgenommen und der hat George Russell zum Ende das Leben schwer gemacht. Deshalb, wenn der jetzt mit dem neuen Konzept zurechtkommt und das so weitermacht und sich nächstes Jahr nicht zu sehr unter Druck setzt, glaube ich, kann der George nächstes Jahr schon das Leben schwer machen.
Mhm. Gut. Eine andere Frage habe ich gleich noch außerhalb der Formel 1. Ralf, hast du noch irgendwas zur Formel 1, was du fragen möchtest? Also Ralf Bach?
Also. Ich wollte von Ralf wissen, das läuft ja immer besser bei Sky, habe ich einen Eindruck. Das wirkt ja wie eine eingespielte Fußballmannschaft immer mehr. Auch mit Sandra, die so ein bisschen boulevardesker wirkt. Wie sehen deine 1 so nächsten Jahre aus? Ändert sich was bei Sky oder hast du mal andere Pläne, in der Formel 1 was zu machen? Das wollte ich mal wissen. Also wie weit planst du voraus und wie zufrieden bist du und was wird da noch kommen?
Also natürlich unter normalen Umständen bin ich jetzt genauso lange dabei, wie Sky die Rechte hat. Und das wäre ja bis Ende 27. Aber da wir ja jetzt quasi verkauft sind an RTL, wenn das dann alles so kommt vom Kartellamt, kann man natürlich nicht wissen, was RTL da will. Deshalb, ich weiß es gar nicht. Kann natürlich sein, dass man dann nächstes Jahr wieder die alten Gesichter sieht, dann irgendwann. Ich weiß, da kann ich jetzt wirklich nichts zu sagen. Ansonsten muss ich sagen, macht das verdammt viel Spaß, macht das gerne und hatte jetzt dann auch nichts anderes erstmal im Sinn, bis auf Weiteres. Aber ja, es kommt jetzt eine neue Situation auf uns zu, auf unsere kompakte Truppe. Man muss sagen, Sky macht das wirklich unter hohem Einsatz und wirklich, weil wir ja sehr klein sind und auch budgetär sehr eingeschränkt sind wirklich jeder Einzelne in der Redaktion zu Hause oder auf der Rennstrecke gibt da viel, ohne auf die Uhr zu schauen, weil er halt einfach auch ein Formel-1-Fan ist und das ist das Programm. Und es freut mich auch, dass es ankommt. Ich hoffe zumindest, dass es ankommt. Klar, der eine oder andere findet es vielleicht nicht gut, aber ich glaube, dass wir gar keinen so schlechten Job machen.
Wie wäre der junge Ralf Schumacher als Fahrer mit dem Experten Ralf Schumacher umgegangen?
Hätte er ihn gehasst? Ja, also ich hätte mich gehasst.
Wärst du ihm auf die Eier gegangen?
Ja, aber Niki, also ich hätte ja auch so ein Love-and-Hate-Verhältnis mit Niki Lauda, der ja auch recht rigoros immer mit den Dingen umgegangen ist. Und klar, du tust ja halt schwer, mit jemandem zu diskutieren, der es selber hinter sich hatte Und irgendwie fand man natürlich das nicht toll, aber dann habe ich abends im Flieger mit ihm gesessen und dann meinte, hey, du Depp, was soll das denn? Und dann hat er gesagt, wie du Depp, fahr doch anständig Auto und so, wie Niki halt war.
Ja,
Und
absolut.
dementsprechend alles gut. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also natürlich bin ich auch, ich habe nicht so den, also muss man sagen, Timo zum Beispiel ist noch ein bisschen näher an den Fahrern selbst dran. Das merkt man auch, wenn er mit ihnen spricht. Geht natürlich auch andersrum. Also es ist schon so, dass die Fahrer eher einen kleineren Bogen um mich herum machen, bis auf ein paar, wie Charles Leclerc zum Beispiel oder sowas, weil sie eben schon auch wissen, wie ich die Dinge benenne, beurteile. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, das ist mein Job und ich bin nicht
Absolut.
unfair. Ganz im Gegenteil, es geht in die eine oder genauso wie auch in die andere Richtung. Und ist natürlich für den Fahrer, und das kann ich jetzt auf mich selbst beziehen, schon, wenn man weiß, man hat einen Fehler gemacht, aber es wird dann auch noch genauso erklärt, dann tut das natürlich schon mal weh. Aber so ist das halt. Aber es ist schön, macht mehr Spaß so, ohne die Leistung zeigen zu müssen, wenn man sie nur beurteilt.
Okay, das
Da
stimmt.
würde mich noch mal interessieren, wie geht denn Louis mit dir um? Weil den hast du ja auch sehr klar kritisiert. Sagt er irgendwas?
Nein, Louis ignoriert mich im Fahrerlager.
Okay.
Nee, aber das ist auch okay. Wir sind unterschiedliche Typen. Ich habe ihn ja damals, das erste Mal habe ich ihn kennengelernt, da hat er gerade angefangen, der Formel 1. Da waren wir noch bei dem Abend beim Privathaus in Lawrence Stroll. Da hatte uns, also Michael, meine Wenigkeit und eben auch Louis war da. Und das war ein sehr nettes Abendessen. Damals war der Louis natürlich neu in der Formel 1, noch ganz anders. Und die Formel 1 macht ja was mit den Menschen, das ist so, Louis. Hat natürlich auch von rechts, von links viel Druck und von außen viel zu tun. Das heißt, der geht ja schon eine ganze Weile mit dem Helm durchs Fahrerlager, wenn es nur irgendwie kann. Deshalb anderer Typ. Ja. Deshalb, ich sage ja so ein Charles Leclerc, der geht, guckt rechts, guckt links und ist freundlich. Deshalb habe ich eigentlich null Verhältnis zu Lewis Hamilton, muss man ganz ehrlich sagen.
Gut, dann noch meine Frage außerhalb der Formel 1 und zwar zu deinem Neffen Mick. Hast du dich an den Gedanken jetzt schon gewöhnt, dass er oval fahren wird?
Ja, ich muss ja nochmal klarstellen, also die Indycar an sich, wenn man das will, jeder muss machen, was er will. Und ich kann mir vorstellen, die Rundstreckenrennen auf den Autos machen Spaß und ist eine Herausforderung, ist sowieso eine Riesenherausforderung für mich, weil ich glaube, es ist nicht leicht. Zumindest die, die rübergegangen sind, haben sich da schwer getan, haben eine Zeit gebraucht. Und im Übrigen auch Nico Hülkenberg hat das probiert und hat nachher gesagt, huh, das ist nicht ohne, also nichts für mich. Und ja, die Ovale halte ich nach wie vor. Aber ich meine, da muss man jetzt auch kein Wissenschaftler sein dazu, das Raketenwissenschaftler. Bei 360 km/h Schnittgeschwindigkeit, Vollgas durch Kurven, wenn da was schief geht, so eine Mauer geht halt nicht nach. Das ist halt mal
Ja,
so.
das hast du ja auch leidvoll erfahren, mehrfach.
Ja, vielleicht ist es auch deshalb, dass ich deshalb da so ein bisschen sensibler bin, was das betrifft. Aber ich verstehe ihn auf der einen Seite die sportliche Herausforderung. Er ist auch jemand, der Amerika mag. Und das große Ziel Formel 1, muss man ja dann auch mal ehrlich sein, hat jetzt dann nicht so geklappt, wobei es nicht nur seine Schuld war. Ich glaube, das ist wirklich schade gewesen und das Team ist dann nicht professionell umgegangen mit ihm. Aber es ist jetzt vorbei und deshalb glaube ich, ist auch ganz gut, wenn er da jetzt abhakt und das Thema Indycar mal angeht.
Wunderbar. Ralf, war ein tolles Interview. Wir bedanken uns
Absolut,
ganz
danke.
herzlich, ja, und
Okay.
wünschen natürlich dann auch ja, frohe Weihnachten, schöne Zeit in
Ja, danke
Südafrika,
ebenfalls.
guten Rutsch und dass wir uns in alter Frische sozusagen mit neuen Autos nächstes Jahr wiedersehen bei Sky dann auch.
Ja, danke euch. Alles
Ja,
Gute.
freut mich dann. Und wir telefonieren ja eh. Und viel Spaß da in der Sonne, ne? Ich friere mir hier
Ja,
den Arsch
genau.
ab.
Mach mal.
Okay.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.